Deutschlandfunk Kultur Fazit.
Und genau diese Exiljournalisten sind ja auch dabei, russische Staatspropaganda zu entkräften. Aber wie schwierig das im Social Media erfahrenen Kreml-System ist, das weiß Felix Karte. Er ist Experte für russische Desinformation im Disinformation Situation Center. Das wurde von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen gegründet zu Beginn des Krieges. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie stark ist die Kreml-Propaganda in sozialen Medien außerhalb Russlands im Moment?
Also die Reichweite der Kreml-Propaganda hat sich auf jeden Fall etwas abgeschwächt, nachdem die EU Anfang März, war das glaube ich, Sanktionen gegen russische Staatsmedien verhängt hat. Das hat dazu geführt, dass Plattformen wie Facebook, wie Twitter die großen Propaganda-Accounts der russischen Staatsmedien gelöscht haben. Nichtsdestotrotz erzielt aber die Propagandamaschine des Kreml weiterhin ziemlich große Reichweite, weil sie jetzt vor allem eher auf koordinierte Trollnetzwerke setzen, zum Beispiel die pro-russische Messages in den Netzwerken nach oben pushen, die pro-ukrainische Stimmen Journalistinnen und Journalisten bedrohen und zum Schweigen bringen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass Propaganda jetzt vor allem über offizielle Kreml-Accounts verbreitet wird. Heute Morgen zum Beispiel hat der ehemalige russische Präsident Medvedev auf Telegram Ukrainer indirekt als degenerierte Bastarde bezeichnet. Das ziemlich hässliche Wortwahl war und das verbreitet sich dann auch sehr schnell immer auf Twitter, auf Facebook, auf anderen Plattformen.
Und so etwas, um dieses Beispiel zu nehmen, was ja komplett inakzeptabel ist, wird von den sozialen Medien nicht gestoppt?
Zumindest nicht entschlossen genug und oft auch nicht schnell genug. Also die sozialen Plattformen haben einfach jahrelang chronisch unterinvestiert in Inhaltemoderation, in Expertinnen und Experten, die denen helfen würden, sowas schnell zu erkennen und dann auch zügig zu entfernen. Das ist kein schlechter Wille, sondern glaube ich einfach Mangelwirtschaft auf Seiten der Tech-Konzerne, die sich ja vor allem dafür interessieren, möglichst viel Profit mit bezahlter Werbung auf den Plattformen zu machen, aber nicht dafür einen Informationskrieg einzudämmen.
Aber das wäre ja in diesem Fall, glaube ich, eine leichte Übung, ne? Den Account von Herrn Medvedev zu beobachten oder andere sehr bekannte Accounts.
Das ist absolut richtig. Warum das offenbar nicht gemacht wird, kann ich Ihnen selbst nicht sagen. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass die ihr Monitoring ausweiten, um sowas wie vielleicht ein Schnellwarnsystem oder so aufzusetzen, damit sowas eben erkannt wird, die Inhaltemoderation angepasst wird, bevor solche Sachen so eine massive Reichweite erzielen können.
Welche Accounts haben denn die stärkere Wirkung? Sind das eher diese offiziellen Accounts von Vertretern des Kreml-Systems oder sind das eher das, was Sie vorhin genannt haben, diese Trollnetzwerke mit vielleicht kleineren, aber sehr beweglichen Accounts von Quellen, die man erstmal nicht sofort erkennt?
Also Wirkungsforschung ist erstmal ziemlich komplex. Inwieweit sich das jetzt wirklich auf die öffentliche Meinung auswirkt, ist ohne ja umfassende Studien ziemlich schwierig zu sagen. Was man auf jeden Fall aber sagen kann, ist, dass diese beiden Komponenten eng verzahnt miteinander arbeiten. Die Trollarmeen warten immer schon in den Startlöchern, wenn jetzt zum Beispiel die Medvedev oder die Chefredakteurin von Russia Today irgendeinen Post absetzen, um das dann halt überall in den Netzwerken zu verbreiten.
Und dann wird das so kommentiert, als ob das ganz normale Nutzer kommentieren würden, so sozusagen der Mensch von der Straße? Oder wie kann man das dann künstliche Authentizität herstellen?
Das ist genau richtig, so läuft das ab. Die Plattformen, das muss man schon sagen, sind besser darin geworden, so ganz einfach gestrickte Bots zu erkennen und zu entfernen. Deswegen setzen solche Bedrohungsakteure der Kreml vor allem auf ja, so synthetische Accounts, die aufwendig hochgezüchtet werden und dann den Anschein geben, echte Menschen zu sein.
In welcher Sprache wird da eigentlich vor allem Propaganda verbreitet?
In vielen Sprachen. Anfangs sah es so aus, als ob der Kreml sich vor allem aufs Meinungsmanagement nach innen konzentrieren würde, also vor allem russischsprachige Kampagnen Desinformation priorisieren würde. Aber wir sehen wirklich Propaganda-Desinformation in allen großen Sprachen, auf Englisch, auf Spanisch, auf Deutsch, auch viel Französisch.
Worum genau geht es da? Also jetzt mal jenseits dieser persönlichen Beleidigungen, die von Medvedev ausgehen, die Sie vorhin erwähnt haben, was wird da genau argumentiert? Welche Themen werden da aufgebracht in diesen Desinformationskampagnen?
Ja, es geht vor allem natürlich darum, einfach den Angriffskrieg zu legitimieren und ein rhetorisches Klima von Gewalt zu schaffen. Das ist ziemlich gruselig. weil es immer böse Vorahnung schafft. Es ist wichtig aber zu verstehen, dass Russland seit Jahren Desinformationskampagnen auch gegen europäische Staaten fährt. Das haben wir in der Pandemie zum Beispiel gesehen, wo Kreml-Medien mit Impfstoff-Desinformation hier Querdenker-Milieus, rechte Gruppen gefüttert haben, die zum Wachsen gebracht haben in den Netzwerken. Jetzt in Bezug auf die Ukraine ist so eins der Kernnarrative immer die Behauptung, dass es sich bei der Ukraine eigentlich um ein Nazi-Regime handle, dass man eindämmen müsse, um es zum Beispiel davon abzuhalten, einen Genozid an russischstämmigen Menschen in der Ukraine zu verüben.
Aber irgendwie muss ja so argumentiert werden, dass es auf einen fruchtbaren Boden kommt, dass irgendwie Menschen daran glauben, was dort propagandatechnisch verbreitet wird. Wie wird denn argumentiert? In welcher Art und Weise? In welchem Ton?
Na, das ist richtig. Also einerseits gibt es überall, denke ich, in allen europäischen Ländern Bevölkerungsgruppen, Milieus, bei denen sowas auf große Resonanz stößt, wo auch oft diese Desinformationsnarrative eins zu eins oder für bare Münze genommen werden. Dann geht es aber oft auch einfach nur darum, Zweifel zu sehen und eigentlich den Eindruck zu schaffen bei Menschen, die Informationen aus sozialen Medien beziehen, dass man eigentlich gar niemandem mehr glauben kann, dass es da irgendwie zwei Seiten mit ebenbürtiger Legitimation sich gegenüberstünden und man genau einfach gar nichts mehr glauben kann.
Welche sozialen Medien sind denn besonders betroffen von Kreml-Propaganda?
Eigentlich alle. YouTube ganz besonders im Moment, würde ich sagen, weil in Russland noch nicht gesperrt ist einerseits und andererseits sich einfach super gut eignet natürlich als Videoplattform, um diese Botschaften zu verbreiten. Dann sehen wir auch, dass die sehr aktiv sind auf Instagram zum Beispiel. Instagram ist auch eine Plattform, die sehr visuell ist. Gleichzeitig haben verschiedene experimentelle Untersuchungen ergeben, dass Instagram eigentlich sehr wenige Sicherheitsvorkehrungen vornimmt und durchsetzt, um so Desinformationskampagnen Einhalt zu gebieten.
Was ist mit TikTok? Da wird ja immer wieder auch gesagt, dass TikTok als chinesisches Medium durchaus unkritischer gegenüber Kreml-Propaganda ist.
Genau, das wird gesagt, das lässt sich aber jetzt nicht wirklich stichhaltig nachweisen, dass es jetzt irgendwie politische Absichten gäbe bei TikTok. Es ist aber richtig, dass einerseits TikTok durch die Viralität dieser Plattform, also nirgendwo wirklich auf keiner anderen Plattform verbreiten sich Inhalte so schnell und dann gleichzeitig auch durch den wirklich krassen Mangel von Sicherheitsmaßnahmen, Inhalte, Moderation, Transparenz, Kooperation mit Behörden, was Plattformen eigentlich alles machen sollten, dass es dort halt ja besonders fruchtbarer Boden ist für Kreml-Desinformation im Moment. Das sehen wir tatsächlich.
Ansonsten stellen sich ja viele Nutzer im Alltag die Frage, Propagandakanäle, die eben nicht als solche gleich zu erkennen sind. Sie haben es ja schon beschrieben. Ganze Trollarmeen, ganze Netzwerke, Accounts, die vielleicht erstmal glaubwürdig wirken. Gibt es Hinweise, gibt es Merkmale, an denen man das relativ schnell erkennen kann?
Ja, das ist oft leider schwer ohne eine umfassendere Datenanalyse. Aber wenn man zum Beispiel sieht, dass Accounts in bestimmten Zeitintervallen, zum Beispiel zu Kernarbeitszeiten, hyperaktiv posten, 90 Mal oder mehr am Tag, dann ist das schon ein sehr starkes Indiz dafür, dass es sich um einen Fake-Account oder um einen ferngesteuerten Account sozusagen handelt, der eine bestimmte politische Agenda verfolgt.
Also sehr viele Postings in kurzer Zeit?
In kurzer Zeit zu Kernarbeitszeiten, genau. Mhm.
Ein erster kleiner Hinweis.
Auf jeden Fall.
Mhm. Gibt es noch andere Merkmale?
Na, man muss sich halt mal ein bisschen anschauen, was die so für Inhalte, für Narrative verbreiten. Und meistens lässt sich da schon relativ schnell der Rückschluss auf die Urheberschaft ziehen, wenn jetzt zum Beispiel ein Account den ganzen Tag nur russische Staatsmedien teilt oder die Narrative, die der Kreml vorgegeben hat, verbreitet, dann sollte man auf jeden Fall doch nochmal zweimal hingucken.
Das sagt Felix Karte, Experte vom Disinformation Situation Center, dass sich ja russische Staatspropaganda in sozialen Netzwerken kümmert, sie beobachtet, Desinformationen aufdeckt. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.